so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Also für die ganzen Themen, die auf der Agenda stehen, reicht ein kleiner Espresso gar nicht aus. Da bräuchte man eigentlich einen Lungo oder einen doppelten Espresso oder gleich einen Latte Macchiato. Aber wir lassen es bei einem Espresso, das ist eine Gewohnheitssache. Ich freue mich auf Sergi Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Was hat Sie denn so bewegt in den letzten Tagen?
Ach, na, also einmal habe ich mir die Debatte im Landtag angeschaut und da habe ich ja das Gefühl, ja,
das ist doch gut, wenn Sie den Thüringer Landtag als die aufregendste Stelle betrachten in der Woche. Leben Sie in einer schönen Welt.
Ja, das ist doch schön. Wir machen uns unsere Welt schön huschelig. Also es ist ja doch so, dass eine neue politische Kultur eingezogen ist. Da wird sich wieder gestritten und gefetzt. Man könnte sagen, dank der AfD, oder?
Die AfD spielt sicherlich eine Rolle. Wir schauen uns das ja mal an. Sind ja zum Teil gruselige Gestalten, die uns da begegnen. Also zumindest habe ich den Eindruck. Auf der anderen Seite hat natürlich die Union zu tun aus einer Situation fast 25-jähriger Überlegenheit und Diktat den anderen gegenüber, die Rolle zu finden, die man natürlich als Opposition nicht gerne hat, also immer wieder beschnitten zu werden, ausgelacht zu werden. Und interessant ist natürlich, dass Rot-Rot-Grün, die SPD außen vor, die hat ja immer mehr mitregiert, aber die anderen zwei aus der Opposition locker mal an die Macht gekommen sind und heute genauso zum Teil verfahren wie die CDU. Also ich glaube, da muss sich noch einiges bessern, aber ich glaube, so aufregend ist das alles nicht.
Naja, ich fand es schon aufregend, zumindest es ging ja um einen Untersuchungsausschuss, der Datenschutzbeauftragte steht im Fokus. Nun kann man sich streiten, ist es parteipolitisch motiviert, geht es tatsächlich um eine Aufklärung, aber ein Untersuchungsausschuss ist nun mal das Recht der Opposition, oder?
Ja, das ist gar keine Frage so. So bewegt einen das eine den anderen das andere. Ich glaube, das ist so eine regionale Posse, die natürlich auch bis zu Ende aufgeklärt werden sollte. Und die CDU tut gut daran, natürlich darum zu wühlen, dass die SPD an der Stelle vielleicht ein bisschen, sagen wir, die Sache sich schön gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, sind Sie auf einem Auge blind, Herr Rose? Mhm. Es gibt einen anderen Ausschuss, der beschäftigt sich nach wie vor mit dem Morden des NSU. Und im Hintergrund in Thüringen, und da hat zum Beispiel ein bedeutender Politiker der Union, Herr Fiedler, dagegen gestimmt, als einziger offensichtlich. Das heißt, wir haben schon auch im Parlament Leute sitzen, die sind dort gewählt, man muss damit umgehen können, aber die zum Teil doch eine sehr merkwürdige Auffassung von dem haben, was sie dort zu tun haben. Denn die Frage, wie das passieren konnte, diese Serie, ist ja für uns hochaktuell. Schauen Sie doch mal, in Erfurt wird ein Friseurladen mitten im Zentrum eröffnet. Offensichtlich jemand, der aus der Türkei gekommen ist und hier eine Erfolgsgeschichte schreiben möchte. Und dann wird ein Brandsatz da reingeworfen. Wir wissen heute im Augenblick noch nicht, was das für einen Hintergrund hat. Sie wissen ja, damals bei den NSU-Mördern waren es ja auch immer gleich erstmal Mafia und Gelderpressung, Schutzgeld und so weiter. An Ende stellte sich heraus, dass es ein reiner rassistischer Hintergrund war, die Morde. Und in Erfurt, in der Zentrale Thüringens, da woher die NSU-Mörder kamen, muss man mit so einem Thema natürlich ganz anders umgehen. Das ist nicht nur eine kleine lokale Lappalie.
Zumal vorher im Thüringen-Journal ein ausführlicher Bericht über die Neueröffnung und genau über die Erfolgsgeschichte gelaufen ist.
Also ja, das vielleicht schaut ja jemand Fernsehen und ist dann losgegangen. Ich will nur deutlich machen, also wir können uns das noch weniger als woanders hier in diesem Land leisten, da nachlässig zu sein. Ich glaube, da muss mit voller Wucht auf das Thema draufgesetzt werden und es muss geklärt werden, was der Hintergrund ist. Und natürlich auch Klarheit darüber, dass hier wir so etwas ein zweites Mal nicht zulassen.
Kommen wir mal zurück zu Rot-Rot-Grün, und zwar im Bund. Da hat sich eine kleine Arbeit
abgedreht von Ihrem Parlament.
Ja, wenn Sie es langweilig finden, gehen wir halt nach Berlin, da wo da tatsächlich die Macht sitzt, vermeintlich. Rot-Rot-Grün könnte eine Option sein, auch im Bund. Also wenn man dann sieht, dass sich Leute tatsächlich treffen von Rot-Rot-Grün, muss Frau Merkel sich fürchten?
Nein, noch nicht. Es ist ein ganz normales Geplänkel zwischen den Parteien. Die SPD ist in einer schwierigen Situation. Sie macht und rackert und wühlt und in der CDU wächst der Frust in der Merkel-Partei, dass alles die SPD bestimmt und dass die Union gar nicht mehr zu sehen ist. Und trotzdem bewegt sie sich nicht von der Stelle, wenn es um die Umfragen geht und so offensichtlich dann auch nicht, wenn tatsächlich Wahlen sind. Sodass sie einfach überlegen muss, ob sie für immer und ewig in dieser Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft der CDU bleibt oder irgendetwas anderes, zumindest theoretisch erwägt. Und da hat die Abstimmung sicherlich zu Griechenland auch nochmal einen Impuls gegeben, den ganzen. Die Linke hat ja das erste Mal zu einem europapolitischen Thema mit der SPD zusammengestimmt an dieser Stelle. Das ist schon nicht uninteressant. Das heißt also auch für die Hilfen zugestimmt, gleich mit anderer Argumentation, aber es zeigt ja, dass außenpolitisch sich auch in der Linken etwas tut. Und das eröffnet tatsächlich dann eine neue Option. Bis jetzt war das nicht möglich. Insofern zweite, dritte Reihe der SPD macht da mit. Das ist immer so eine Geschichte, die lässt man ein bisschen köcheln, aber die ist nicht so wichtig. Es gab ja Arbeitsgruppen auch zwischen der Union und den Grünen, die so etwas gerne gehabt hätten, perspektivisch. Das heißt, das ist eine Vorstufe, wo man immer was draus machen kann, aber im Augenblick ist es natürlich für die Union noch nicht gefährlich.
Wir haben versprochen, heute über Russland zu sprechen. Gabriele Krone-Schmalz, die ja lange Zeit Russland-Korrespondentin war, die hat ein Buch geschrieben, Russland verstehen. Wie ist es mit...
Russland ist nicht zu verstehen, da kann ich Sie gleich enttäuschen.
Aber ein Versuch ist es doch wert.
Kann man nur leiden.
Ja, trotzdem, Herr Lochtow, ein Versuch ist es doch wert. Hat denn der Westen Russland ausreichend verstanden? Hat der auch einen Anteil an der Eskalation, an dem Krieg?
Selbstverständlich hat er auch seinen Anteil, aber auch die Amerikaner in besonderer Weise, die ein ganz anderes Interesse haben. Das heißt, auch der Westen ist in sich nicht homogen. Europa hat zum Teil andere Interessen als Amerika. Amerika hat andere Vorstellungen, wie sie ihre Übermacht durchsetzen können. Auch der pazifische Raum spielt eine große Rolle. Das heißt also, wir sollten jetzt von den Sprachschablonen etwas weggehen. Und natürlich hat Russland da auch, sage ich mal, sehr irrational gehandelt und am Ende hat niemand Putin gezwungen, die Krim zu annektieren. Das heißt, er hat es selbst und frei und aus freien Stücken gemacht. Das heißt also, er kann auch die Verantwortung nicht wegschieben, wenngleich die anderen Partner auch Fehler gemacht haben. Das sollten wir vernünftig aufarbeiten. Aber das ist in der augenblicklichen Atmosphäre, vor allem auch dieser nationalistischen Atmosphäre in Russland, sehr, sehr schwer möglich. Und wenn Sie diesen tragischen Ereignisse vor der Kremlmauer auf der Brücke, wo dieser Oppositionsführer Nemtsov ermordet worden ist, sehen. Das ist eine Atmosphäre, in der so grässliche Dinge passieren. Ich bin ja der einzige Masochist in diesem Land, höchstwahrscheinlich, der jeden Tag russische und deutsche Nachrichten sieht. Das war schon spannend zu sehen, wie das unterschiedlich interpretiert wird. Im Westen reflexartig, auch sicherlich mit gutem Grund, den Hintergrund in der Krise, in dem Krieg zwischen Ukraine und Russland sehend, dass das der Grund ist, warum plötzlich Leute auf einen Mann wie Nemtsov schießen. Und im russischen Fernsehen natürlich genau die andere Richtung. Da stellte man plötzlich die Frage, wer ist denn die Frau neben dem Nemtsov, die ja in deutschen Nachrichten am Sonnabendabend in der Tagesschau gar nicht erwähnt worden ist. Mhm. Das war ein junges Model aus der Ukraine, frisch eingeflogen gerade. Er ging zusammen mit ihr aus dem GUM, das berühmte Kaufhaus, aus dem Restaurant. Das sind sehr teure Adressen. Ja, alle Touristen werden da durchgeschleust heute und genau da, wo der Parkplatz ist, wo die Busse stehen bleiben, da ist er drüber gegangen mit ihr auf die Brücke praktisch vor dem Kreml. Und dort ist er erschossen worden. Die Frau ist unbeschadet, das ist auch interessant. Also es werden sehr viele Schüsse abgegeben. Sie ist offensichtlich nicht getroffen worden. Das ist auch schon eine Merkwürdigkeit. Und ist jetzt die ganze Zeit in der Mache der russischen Polizei. Wir wissen gar nicht, was die dort treiben. Das ist alles intransparent, das ist alles autoritär. Und das zeigt uns, wie weit Russland noch einen Weg vor sich hat, bis es ein zivilisiertes Land wird.
Mhm. Aber der Konflikt, der schwelt nicht nur, der brennt schon. Das ist doch schon ein Krieg fast mitten in Europa, oder?
Das ist ein Krieg in Europa und das ist kein Bürgerkrieg, wie es die Russen darstellen wollen, in der Ukraine. Nein, das ist ein russisch-ukrainischer Krieg, eine offene Aggression der Russen, die sich natürlich haben provozieren lassen dadurch, dass der Westen sich auch nicht sehr klug benommen hat, die EU nicht, die NATO nicht. Das heißt, das ist eine Abkühlung der letzten 10 Jahre passiert und da, sage ich mal, müsste man eigentlich, wenn man könnte, einen Strich ziehen, sagen, so auf null zurück, meine Herrschaften. Wir hatten die große Chance vor 25 Jahren, dieses Europa friedlich zu gestalten. Nun im Augenblick gibt es Kriege und ich glaube, Herr Putin ist ein Punkt, der uns das sehr schwer macht, wieder auf null zu schalten.
Ach, über Krieg habe ich gar keine Lust zu reden. Lassen Sie mal uns zurückkommen nach Thüringen, ins kleine, huschelige Thüringen. Da haben wir auch schöne Themen.
Gibt's immer noch was zu bereden.
Ja, natürlich. Also lassen Sie uns über die Thüringer Medien, die sind ja sehr übersichtlich, die Tage überschaubar. Wir haben eine Tageszeitung und eine Verlagsgruppe und wir haben noch ein bisschen Lokal-TV. Jetzt hat ja die Landesmedienanstalt gesagt, also es war kein Verstoß, es ist kein Staatsfernsehen. Das ist ja irgendwie, da hatte ich das Gefühl, ein Sturm im Wasserglas, oder?
Das hatten wir ja schon vorher gesagt. Das heißt, das ist eine Geschmacksfrage, ob es einem sowas gefällt oder nicht, ob es gut gemacht ist oder nicht gut gemacht. Ich würde mal sagen, es war recht schlicht die ganze Sache angelegt. Aber wir haben ja gleich gesagt, also da müsste man ja fast jede Zeitung hier verbieten. Die bringen 1:1 Politikerkommentare auch hier in Erfurt, ohne dass je Kommentare dazu erscheinen. Das heißt also, diese Gastkommentare sind überhaupt so eine Unsitte in der Presse. Also da kann man gar nicht einschreiten. Aber man muss natürlich sagen, pass auf, treib's nicht zu weit. Das ist nicht gut für ein Land wie das unsere. Insofern sage ich mal, ist die Entscheidung richtig, aber wir haben sie schon vorausgeahnt.
Hm. Nun haben es ja die Tageszeitungen bundesweit sehr schwer. Die Abonnentenzahlen gehen zurück, die Verkaufszahlen. Das ist in Thüringen nicht anders. Auch die Zeitungsgruppe Thüringen.
Besonders schnell, glaube ich.
Zeitungsgruppe Thüringen hat es auch schwer. Jetzt gibt es ja wohl eine Änderung in der Leitung. Macht Ihnen das Hoffnung, dass es vorangeht, oder ist es an der Untergang der Zeitungen bundesweit und auch landesweit vorprogrammiert?
Naja, ich sage jetzt mal, es geht schon bergab, die ganze Entwicklung. Und einige versuchen zu bremsen, einige versuchen durch geschicktes Manövrieren diesen Prozess etwas, sage ich mal, abzuschwächen. In Thüringen, habe ich eher das Gefühl, gibt man Gas, indem man nach unten stürzt. Die Namen, dass da dieser Übergang sehr, sage ich jetzt mal, sehr schroff war und sehr grob offensichtlich, das hat man schon mitbekommen. Man hat ja auch noch keine richtige Erklärung. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Vielleicht habe ich da was übersehen. Aber der Mann, der hier rettend eingeflogen worden ist, der hat natürlich eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist in Magdeburg eine, aus der Sicht von Redaktionen und Lesern, eine sehr, sehr fragwürdige. Das heißt, es ist zu befürchten, dass dieser Prozess der Zerlegung der Zeitung, der Redaktion, der Qualitätsverlust, dass der noch beschleunigt wird durch diese Situation. Und das ist traurig natürlich, weil ich nach wie vor als Zeitungsmensch durch und durch überzeugt bin, dass in Thüringen auch in 20 Jahren, wenn die Zeitung vernünftig gemacht wird, eine Zeitung gelesen wird. Das heißt, also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie Sie, aber man muss es vernünftig machen, und das ist etwas, was ich im Augenblick nicht sehe.
Mhm. Sie haben ja vor einigen Jahren gesagt, Zeitungslesen, das sind werden irgendwann die Elite sein. Es werden nur noch wenige.
Heute die Elite, weil das Leute sind, die überlegter sind. Die gehen meistens auch zur Wahl. Die wollen etwas wissen. Die wollen das nicht nur husch-husch wissen. Ich bin ja jemand, der sehr viel im Internet unterwegs ist, einfach durch Recherche, durch tägliche, sage ich mal, Beschäftigung damit. Das ist wichtig, das ist auch eine gute Quelle, aber eine Zeitung ist eine Zeitung, ist für mich nach wie vor überragender.
Das heißt, da braucht es gute Redakteure, die gut bezahlt sind, und das muss Qualitätsjournalismus sein?
Ja, aber wenn ich die Zahlen höre aus der Zeitungsgruppe Thüringen, was da an Geld noch erwartet wird, weil das Gesamtunternehmen hohe Schulden hat, das heißt, die Banken müssen bedient werden, das heißt, die Entwicklung geht in die Richtung, noch mehr rauszupressen. Aber wenn eine Zitrone schon sozusagen leer ist, kann man zwar das noch ein paar Mal drehen, aber es wird nicht viel sein, und am Ende ist die Zerstörung größer. Also insofern, was ich aus der Redaktion heraushöre, es ist, sage ich mal, eine bittere Entwicklung.
Sagt Sergei Lochthofen, ehemaliger Zeitungsmacher, jetzt Autor und reist durch die Lande mit dem neuen Buch. Das läuft?
Ja, ich bin die Woche unterwegs, also in Bad Langensalza, morgen Abend und übermorgen Abend in Weimar, Ettersburg. Also insofern im Schloss, wer Lust hat, ist herzlich eingeladen.
Grau heißt das neue Buch von Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und bis nächste Woche.
Ich freue mich.
Tschüss.